Guten Abend. Wir wollen heute Abend uns mit dem Thema Namen des Messias im Alten Testament beschäftigen. Also nicht mit den Namen des Messias, sondern mit Namen des Messias. Wollten wir uns mit allen seinen Namen beschäftigen, dann reicht ein Abend bei weitem nicht. Aber eine Auswahl von Namen. Und an den Anfang wollen wir ein Wort stellen aus Jesaja 49. Das ist eines dieser fünf Gottesknecht-Gedichte in Jesaja, die von dem verheißenen Erlöser sprechen. Jesaja 49, 1. Wir hören die Stimme des Messias 700 Jahre, bevor er dann als Mensch in Bethlehem geboren werden sollte. Hört auf mich, ihr Inseln, und hört zu, ihr Völkerschaften in der Ferne. Der Herr hat mich berufen von Mutterleib an, hat von meiner Mutter Schoß an meinen Namen erwähnt. Und dann ein weiteres Wort in diesem Abschnitt aus Vers 6. Gott Vater spricht zum Messias: Es ist zu gering, dass du mein Knecht seist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um meine Rettung zu sein bis an das Ende der Erde. Wir erfahren hier aus Vers 1, dass der Name des Messias erst kundgetan werden sollte im Zusammenhang mit seiner Menschwerdung. Hier heißt es, er hat mich berufen von Mutterleib an, von meiner Mutterschoß an meinen Namen erwähnt. Und das macht klar, dass der eigentliche Name des Erlösers im Alten Testament noch nicht verraten war, sondern erst im Zusammenhang mit dem, dass er Mensch werden sollte, sollte auch dieser Name bekannt gemacht werden. Und darum finden wir den Namen des Messias, Jeschua, auf Hebräisch und auf Griechisch ausgesprochen Jesus, kein einziges Mal im Alten Testament. Aber wenn wir aufschlagen in Lukas 1, wo der Engel Gabriel zu Maria kommt und die Geburt des Erlösers ankündigt, so tut er das auf diese Weise. Lukas 1, Vers 31. Und siehe, du wirst im Leib empfangen. Da spricht Gabriel von dem Mutterleib von Maria, der eben in Jesaja 49 erwähnt wird, von meiner Mutter Schoß an. Du wirst im Leib empfangen und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da haben wir den Namen Jesus zum ersten Mal geoffenbart für den Messias. Jesus, auf Hebräisch Jeschua, das ist eigentlich die Kurzform von Jehoshua. Und das ist im Alten Testament der Name von Josua. Also das Buch Josua heißt in der hebräischen Bibel das Buch Jehoshua. Und Jeho heißt der Ewige, das ist die Kurzform des Eigennamens von Gott, der Ewige, oder in der Lutherbibel Herr mit Großbuchstaben und auch anderen Übersetzungen. Jehoshua, der Ewige ist Rettung. Und die Kurzform Jeschua, und im Griechischen war das ein Problem. Wie kann man den Namen Jeshua schreiben auf Griechisch? Es gibt keinen Buchstaben für Sch. Also man kann nicht Jesch schreiben. Aber dafür kann man S schreiben. Und so entsteht die Form Jesu. Und für griechische Namen ist es typisch für Männernamen, dass man ein S hat. Das klingt in griechischen Ohren männlich. Darum sagt man eben nicht Jeremia, sondern Jeremias. Nicht Jesaja, sondern Jesajas. Nicht Mose, sondern Moses. Und eben nicht einfach Jesu, was fast Jesua wäre, Jesus. Und dann ist klar, das ist ein Männername. Und so sollte der Messias heißen. Und weiter in Matthäus 1 wird angekündigt gegenüber Josef, wie er den Erlöser nennen soll, wenn er denn geboren und beschnitten werden sollte. Matthäus 1, Vers 21, da sagt ein Engel, sie, Maria, wird aber einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Und er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Also gegenüber der Mutter wird der Name geoffenbart, von Mutterleib an, also aus der Zeit, wo der Mutterleib existierte, und auch gegenüber dem Pflegevater, der dann Maria heiraten sollte, um so gesetzlicher Vater des Erlösers zu werden. Und was uns auffällt, gegenüber Maria wird die Bemerkung gemacht, dass dieser Jesus einmal auf dem Thron seines Vaters David sitzen würde und dass er herrschen wird in Ewigkeit, also im tausendjährigen Friedensreich und darüber hinaus in dem ewigen Reich, neuer Himmel und neue Erde. Aber gegenüber Josef wird nicht das Herrschen erwähnt, sondern eigentlich sein Leiden. Denn dort wird auch die Bedeutung des Namens erläutert. Du sollst seinen Namen Jesus, der Ewige ist Retter, nennen, denn, begründet, er, im Griechischen betont, denn er und kein anderer wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Und hier macht der Engel gegenüber Josef klar, der Erlöser wird kommen und zuerst das Problem der Sünde lösen. Er wird zum Retter werden und darauf weist sein Eigenname hin. Gegenüber Maria wird gesagt, dass er König sein wird. Und dort geht es ganz speziell eigentlich um sein zweites Kommen in Herrlichkeit. Und bei Josef wird angedeutet, dass er bei seinem ersten Kommen eben leiden würde. Und das Alte Testament hat ja den Erlöser so beschrieben, in manchen Stellen als der Leidende, der für unsere Sünden sterben sollte, besonders Jesaja 53, ein weiteres dieser fünf Gottesknecht-Gedichte. Und an anderen Stellen wird ausführlich gezeigt, er würde herrschen. Aber eben erst beim zweiten Kommen. Und was auffällt ist, Josef hat die Erfüllung dieser Verheißung nie erlebt. Denn als der Herr Jesus dann wirklich am Kreuz war, da ist er nicht mehr da. Maria schon. Aber offensichtlich war Josef schon vorher verstorben. Und wer sollte sich dann um die Witwe kümmern, die ihren Erstgeborenen am Kreuz angenagelt sah und erschüttert war, so wie das Simeon vorausgesagt hat in Lukas 2, ein Schwert wird deine Seele durchfahren. Johannes, der Jünger, der sich selber nennt, der Jünger, den Jesus liebte, nahm sich ihr an, weil der Herr sie für diese schwere Zeit ihm besonders anvertraut hatte, Johannes 19. Aber Josef hat diese prophetischen Worte, er wird sein Volk von seinen Sünden retten, nie erlebt. Er hat das im Glauben in Anspruch genommen, aber er hat es nie gesehen. Und Maria hat nie erlebt, dass der Herr Jesus hier auf der Erde König sein würde. Sie hatte die Verheißung im Glauben in Anspruch genommen, aber sie hat die Erfüllung nie gesehen. Denn sie ist noch in der Zukunft. Aber eben dieser wunderbare Name, Jesus, war im Alten Testament verborgen. Und wenn wir aufschlagen in Sprüche 30, aber bitte noch Jesaja 49 offen lassen, in Sprüche 30, da spricht Agur über den ewigen Sohn Gottes. Und zwar sagt er in Sprüche 30, Vers 4, er stellt insgesamt 7 Fragen. Wer ist hinaufgestiegen zum Himmel und herabgekommen? Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer die Wasser in ein Tuch gebunden? Wer hat alle Enden der Erde aufgerichtet? Was ist sein Name und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Die Frage, was ist sein Name, das kann man beantworten, alttestamentlich. Denn in den weiteren Versen spricht Agur selber über den Namen Gottes, den Eigennamen Gottes, nämlich der Herr, in Vers 9. Damit ich nicht satt werde und dich verleugne und spreche, wer ist der Herr? Mit Großbuchstaben, also es ist Yahweh, der Eigenname Gottes, der in der Synagoge nicht ausgesprochen wird, sondern einfach Adonai, Herr, genannt wird. Diese Frage, die zweitletzte Frage, kann man alttestamentlich beantworten. Was ist sein Name? Yahweh. Kein der Götzen der Heiden damals hieß so. Die hatten alle möglichen Namen, aber Yahweh, das war nur der Gott Israels. Aber dann kommt die letzte Frage, und was ist der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Und diese Frage konnte man alttestamentlich nicht beantworten. Denn der eigentliche Name des einzigen Sohnes, nicht wahr? Die Frage ist ja nicht, was ist der Name eines seiner Söhne? Die Engel werden ja auch genannt Söhne Gottes. Zum Beispiel in Hiob 1 und 2. Und das weist darauf hin, dass jeder Engel direkt von Gott erschaffen worden ist. Als Prototyp. Bei den Engeln gibt es keine Generationen. Jeder Engel war eine direkte Erschaffung Gottes. Und darum werden sie genannt Söhne Gottes. Aber hier steht, was ist der Name seines Sohnes? Und so kann man nur reden von dem, der der einzige Sohn Gottes ist. Der eingeborene Sohn Gottes. Eingeboren bedeutet der einzige in seiner Art. Und nicht wahr, wenn ich sagen würde, einer meiner Söhne hat gesagt, dann sage ich das korrekt, weil ich 3 Söhne bekommen habe. Oder wir haben als Ehepaar 3 Söhne bekommen. Aber ich könnte nie und nimmer sagen, mein Sohn hat einmal gesagt. Das geht gar nicht, wenn man mehr als einen hat. Und darum hier, was ist der Name seines Sohnes? Na, ist klar. Gott hat nur einen Sohn. Und zwar ist das hier der ewige Sohn. Also der Name sein Sohn, der schon damals als Agur in alttestamentlicher Zeit davon spricht, war er schon. Er ist nicht erst später der Sohn Gottes geworden, sondern es wird gefragt, was ist der Name Gottes, was ist der Name seines Sohnes? Also existierte er damals schon. Aber natürlich, er sollte später einmal als Mensch in die Welt kommen, dieser ewige Sohn. Und in Sprüche, im Psalm 2, wenn wir das aufschlagen dazu, immer noch Jesaja 49 offen lassen. Psalm 2, dort haben wir auch einen messianischen Psalm, einen Psalm, der prophetisch auf den Messias hinweist. Nicht wahr? In Vers 1 heißt es: Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Die Könige der Erde treten auf und die Fürsten beraten miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und hier steht im hebräischen Text Messias, Maschiach, sein Gesalbter. Es geht hier um den Messias. Und dann heißt es in diesem selben Psalm, Vers 7, vom Beschluss will ich erzählen. Da spricht der Gesalbte selbst, der Messias. Der Herr, also Jahwe, hat zu mir gesprochen: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und dann in Vers 12, küsst den Sohn, damit er nicht zürnt und ihr umkommt auf dem Weg. Wenn nur ein wenig entbrennt sein Zorn, glückselig alle, die zu ihm Zuflucht nehmen. Da wird dieser Sohn erwähnt, aber Gott, und zwar Gott der Vater, sagt zu ihm: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und das ist ein Hinweis auf die Menschwerdung des ewigen Sohnes. Und zwar, wie das Matthäus 1 erklärt, ist der Herr Jesus von Gott als Mensch gezeugt worden. Auf übernatürliche Weise ist Maria schwanger geworden, und damit ist der Herr Jesus eben als Mensch Gottes Sohn durch Zeugung. Aber das dürfen wir nicht verwechseln mit seiner ewigen Sohnschaft. Als der ewige Sohn ist er von jeher Sohn Gottes, ohne Anfang, ohne Ende. Und darum wird auch in Hebräer 7 gesagt, dass Melchisedek, König Melchisedek in 1. Mose 14, er wird einfach beschrieben als einer, der lebt. Keine Geburt wird erwähnt, kein Tod. Es wird kein Geschlechtsregister von ihm erwähnt, Vater und Mutter werden nicht erwähnt, er ist einfach da. Und dann sagt Hebräer 7, aber er ist damit dem Sohn Gottes verglichen. Dem Sohn Gottes verglichen. Und ist damit ein Bild auf den ewigen Sohn, der eben keinen Anfang und kein Ende hat. Und so sind das also Namen des Messias, sein Sohn, der ewige Sohn, Sprüche 30, und mein Sohn im Sinn von gezeugt, wie das in Psalm 2 gesagt wird. Und in diesen eingeborenen Sohn muss man das ganze Vertrauen setzen. Darum endet Psalm 2: Glückselig alle, die zu ihm Zuflucht nehmen. Und das führt dann schon hin im Evangelium auf Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, nicht er hat ihn gegeben und dann wurde er sein Sohn, sondern er gab den Sohn, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Also alle, die in diesen einzigen Sohn ihr Vertrauen setzen, die können so Zuflucht nehmen vor dem Zorn und dem Gericht Gottes. Jetzt, wenn wir zurückgehen zu Jesaja 49, wir haben dort erfahren, der eigentliche Name des Messias, Jesus, Jeshua, wird nicht genannt. Aber in Vers 6 finden wir ihn ganz versteckt. Und zwar, wenn Gott der Vater zu ihm sagt, ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um meine Rettung zu sein bis an das Ende der Erde. Und das Wort Rettung hier lautet auf Hebräisch Yeshua. Also nicht Yeshua, wie der Eigenname, sondern Yeshua. Aber man schreibt es ganz genau gleich, außer hier das Wort Rettung in der Grundform im Lexikon hat noch ein H hinten angehängt. Und das erklärt diese unterschiedliche Aussprache, Yeshua und Yeshua. Aber grafisch, wenn man diese beiden Wörter untereinander setzt und eben das H weglässt, findet man versteckt den wirklichen Eigennamen des Erlösers. Und so gibt es eine ganze Serie von Dutzenden Stellen im Alten Testament, die über diese Rettung Gottes sprechen, wo eben der Name Yeshua versteckt vorkommt. Eine Stelle wollen wir aufschlagen und das ist Jesaja 12. Und zwar ein ganz kurzes Kapitel. Ich lese ab Vers 1. Und an jenem Tag wirst du sagen, ich preise dich, Herr, denn du warst gegen mich erzürnt. Dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Wie kann man erleben, dass der Zorn Gottes sich wendet? Indem man nach Psalm 2 Zuflucht nimmt zu diesem Sohn Gottes, der eben die Rettung und die Erlösung ist. Und dann heißt es in Vers 2 hier, siehe, Gott ist meine Rettung. Und das ist das Wort Yeshua. Da steckt der Name Jesus drin. Siehe, Gott ist mein Jesus. Ich vertraue und fürchte mich nicht, denn Jah, das ist die Kurzform von Yahweh, Jah, der Herr, Großbuchstaben, das ist jetzt ausgeschrieben, der ganze Name, Yahweh, der Ewigseiende, der Unwandelbare, ist meine Stärke und mein Gesang und er ist mir zur Rettung geworden. Und das ist wieder Yeshua. Er ist mir zum Jesus geworden. Und mit Wonne werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen der Rettung. Und das ist nochmals dieses Wort. Und ihr werdet sprechen an jedem Tag, preist den Herrn, ruft seinen Namen aus, macht unter den Völkern kund seine Taten, verkündet, dass sein Name hoch erhaben ist, besingt den Herrn, denn Herrliches hat er getan. Dies werde kund auf der ganzen Erde, jauchze und jubele, Bewohnerin von Zion, denn groß ist in deiner Mitte der Heilige Israels. Also so, noch an vielen anderen Stellen findet man eben doch versteckt den Namen des Erlösers. Und wir gehen jetzt weiter, nochmals zu Psalm 2. Dort haben wir gesehen, dieser ewige Sohn Gottes, der als Mensch auch Sohn Gottes werden sollte, er wird genannt der Gesalbte. Und da habe ich erklärt, das ist das Wort Messias. Und dazu lesen wir noch ein anderes Wort über den Messias im Alten Testament, Daniel 9. Da wird der genaue Zeitpunkt vorausgesagt, wann der Erlöser kommen sollte. Und wenn man diese Jahrwochen umrechnet, bringt uns das genau in die Zeit der Evangelien, wo der Herr Jesus gekommen ist, um sein Leben zu geben. Aber uns geht es jetzt nicht um die Rechnung, sondern um den Namen des Messias. Daniel 9, Vers 25. So wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Und nach den 62 Jahrwochen wird der Messias weggetan oder ausgerottet werden und nichts haben. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Wenn man diese 7 und dann 62 Jahrwochen durchrechnet, kommt man genau auf die Zeit des Kommens des Herrn Jesus in den Evangelien. Und das war dann auch die Zeit, wo er getötet wurde. Der Messias wird weggetan. Oder die Fußnote in der Elberfelder erklärt eigentlich ausgerottet werden. Er musste sterben, um seinen Namen zu erfüllen. Denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Und nachher wird erklärt, dann wird ein Volk kommen, das wird die Stadt und den Tempel zerstören. Das hat sich dann im Jahr 70 erfüllt, einige Jahre nur nach der Kreuzigung im Jahr 32. Aber hier haben wir den Namen Messias, zweimal, Vers 25 und 26. Und das heißt ja, der Gesalbte. Gesalbt wurden im Alten Testament drei Ämter: Priester, Propheten und Könige. Und dieser Name Messias beinhaltet, dass also der Erlöser, Prophet, Priester und König sein sollte. Und es hat sich ja so erfüllt, der Herr Jesus kam als der, der als Prophet Licht in die Finsternis unserer Seele leuchten sollte. Er hat das Licht gebracht, um zu erkennen, dass wir Sünder sind und Erlösung brauchen. Und dafür ist er auch gerade die Antwort, denn als Messias ist er eben nicht nur Prophet, sondern auch Priester. Und zwar ein Priester, der nicht wie die hohen Priester im Alten Testament nach der Ordnung von Aaron Tieropfer darbrachten, sondern er hat sich selber als Opfer hingegeben und selber das Sündenproblem so endgültig gelöst. Und König, als solcher ist er Herr in unserem Leben und führt uns, die wir ihn als Retter in Anspruch genommen haben. Und so ist in diesem Namen Messias alles enthalten. Prophet, Priester, König oder wie es in dem wunderbaren Lied "Welch ein Freund ist unser Jesus" heißt. Und so fliehen zu ihm wir im Gebet. So ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Die ganze Fülle in ihm. Wir sehen also, im Alten Testament gibt es ganz viele Namen des Messias. Schlagen wir auch auf, jetzt Jesaja 9. Und zwar Vers 5. Und schon im antiken Judentum hat man diesen Vers auf den Messias bezogen. Und da heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen wunderbarer Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Hier haben wir geradezu eine Konzentration von Namen des Erlösers. Und zwar vier Doppelnamen. Im Hebräischen sind das immer zwei Wörter. Also wunderbarer Berater, starker Gott, El Gibor, Vater der Ewigkeit, Avi Ad, und Fürst des Friedens, Sar Shalom. Also bewusst vier viermal ein Doppelname. Der erste Name, wunderbarer Berater, Pele, Joetz, heißt ganz wörtlich, Pele heißt Wunder. Also als Hauptwort, das Wunder. Nicht ein Eigenschaftswort wunderbar, sondern das Wunder. Aber die Verknüpfung Wunder und Ratgeber zusammen bedeutet, er ist ein Wunder an einem, der Rat gibt. Und darum ist es sehr gut übersetzt, wunderbarer Berater. Aber das gehört zusammen, er ist das Wunder an Beratung. Und dieser Name ist ganz speziell. Wenn wir denken an Richter 13, da erscheint der Engel des Herrn, den Eltern von Simson. Und Simsons Vater möchte wissen, wer diese Person ist. Er stellt fest, er ist Gott, der Engel des Herrn. Denn er sagt dann nachher seiner Frau, jetzt müssen wir sterben, weil wir Gott gesehen haben. Also ihm war klar, das, was Gott Mose gesagt hat in 2. Mose 30 bis 33, niemand kann mich sehen und leben. Das muss jetzt so sein, denn wir haben den Engel des Herrn gesehen und er ist ja Gott. Und ihn, dieser geheimnisvollen Person, stellt er die Frage, können wir jetzt aufschlagen, Richter 13. Vers 17, und Manoah sprach zum Engel des Herrn, wie ist dein Name, dass wir dich ehren, wenn dein Wort eintrifft? Und der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum fragst du denn nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Er sagt ihm den Namen nicht. Und sagt aber, der Name ist wunderbar. Nun, wunderbar, das erinnert uns also direkt an die Stelle in Jesaja 9. Wunderbarer Berater, aber hier nur wunderbar. Und dieser Ausdruck hat auch die Bedeutung von wunderbar im Sinn von geheimnisvoll, verborgen. Eben das Wissen der Menschen jetzt im Alten Testament übersteigend, es versteckt. Niemand durfte seinen eigentlichen Namen wissen. Nun ist es wichtig, wenn wir hier von dem Engel des Herrn lesen, zu wissen, Engel, das Wort Engel, hebräisch Malach, meint auf Hebräisch einfach jemanden, der ein Bote ist. Dieses Wort wird verwendet für die geschaffenen Engelwesen, Geistwesen, von denen es im Psalm 91 heißt, er gebietet seinen Engeln, dass sie dich bewahren auf allen deinen Wegen, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößest. Das ist das gleiche Wort, Bote. Aber das gleiche Wort Malach wird zum Beispiel in 2. Könige 1, Vers 2 gebraucht für Diener, Boten des Königs von Israel. Also das Wort hat nichts zu tun mit einem Geistwesen an sich, sondern einfach jemand, der gesendet ist. Es wird gebraucht für Engelwesen, die von Gott gesendet sind, für viele Aufgaben. Aber es wird auch verwendet für Menschen, die zum Beispiel von einem König gesendet werden. Und dann wird es verwendet für diese geheimnisvolle Person, der Engel des Herrn. Nicht ein Engel, der Engel des Herrn. Und wenn wir dazu noch kurz aufschlagen, 1. Mose 16, das ist die Geschichte von Hagar, und dort kommt der Engel des Herrn zum ersten Mal vor in der Bibel, so mit Namen, 1. Mose 16, Vers 7, und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Sur. Und er sprach: Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und da gibt es hier ein Zwiegespräch. Und in Vers 13 lesen wir: Da nannte sie, Hagar, den Namen des Herrn, der zu ihr redete: Du bist der Gott des Schauens. Ja, aber sie gibt dem, der mit ihr redet, einen neuen Namen. Du bist der Gott des Schauens. Aber wer redet mit dir? Ja, Vers 13 sagt, dem Herrn, mit Großbuchstaben, gibt sie diesen Namen. Ja, aber vorher redete ja der Engel des Herrn. Ja, aber der Engel des Herrn ist der Herr, der Ewigseinende. Und so wird klar, dieser Bote Gottes ist im Alten Testament der ewige Gott. Und das, darum sehen wir, Simsons Vater hat das richtig erkannt, wir haben Gott gesehen. Aber er ist ja der Gesandte des Herrn, geschickt vom Herrn, aber selber auch der Herr. Und jetzt wird klar, in der einen Gottheit des einen wahren Gottes gibt es mehr als eine Person. Und da haben wir es zu tun mit dem Vater, der den ewigen Sohn gesendet hat. Und das schon alttestamentlich. Jedes Mal, wenn der Engel des Herrn, also besser der Bote des Herrn kommt, aber nicht ein Bote, sondern der Bote, dann ist das der ewige Sohn. Und er kam in Menschengestalt und das nahm schon vorweg, dass er, der Messias, einmal kommen würde als wirklicher Mensch, von Gott gezeugt, nach Psalm 2. Und dieser Bote, geheimnisvolle Bote des Herrn, sagt, sein Name ist wunderbar. Und Jesaja durfte schon sagen, jawohl, und er wird einmal als wirklicher Mensch geboren werden. Und zwar sagt Jesaja 9, Vers 5, ein Kind ist uns geboren. Da war klar, der Messias muss einmal als Mensch geboren werden. Aber dann heißt es in der nächsten Zeile, in diesem Gedicht, ein Sohn ist uns gegeben. Das heißt nicht, ein Sohn ist uns geboren. Da geht es um den ewigen Sohn, den Gott gegeben hat. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Er wurde als Kind geboren, aber als ewiger Sohn gegeben. Und so können wir also diese Gleichung herstellen. Dieser Bote des Herrn im Alten Testament, der immer wieder kommt, das war bereits der ewige Sohn, der eben da immer wieder erschien als der Gott des Schauens. Das heißt, er konnte, obwohl der Mensch Gott nicht sehen kann und leben, er konnte eine Gestalt annehmen, eine Menschengestalt, die erträglich war. Und darum musste Manoah nicht sterben, darum musste auch Hagar damals nicht sterben. Und er sollte kommen, um Gott sichtbar zu machen. So wie der Herr Jesus dann später eben kam, Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, die Herrlichkeit als eines einzig geborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und Johannes 1, Vers 18, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgetan. Und wenn wir jetzt diesem Namen Bote noch weiter nachgehen, dann schlagen wir auf Hiob 33. Da spricht nämlich Elihu über diesen Boten. Im Zusammenhang in Hiob 33 geht es um den Menschen, der auf dem Weg ins Verderben ist. Aber Gott hat verschiedene Wege, um auch zu Menschen zu sprechen, die keine Bibel haben, wie die Menschen damals, zur Zeit von Hiob. Und darum wird gesagt in Hiob 33, Vers 15, Gott spricht im Traum, im Nachtgesicht, um sie vor dem Rennen ins Verderben abzuhalten. Vers 19, er gebraucht schwere Krankheit, die fast bis zum Tod führt, um Menschen aufzurütteln. Und dann sagt Elihu, der jüngste Freund von Hiob, in Vers 23, wenn es nun für ihn einen Gesandten gibt, einen Ausleger, einen aus tausend, um dem Menschen seine Geradheit kundzutun, so wird er sich seiner erbarmen und sprechen, erlöse ihn, dass er nicht in die Grube hinabfahre. Ich habe eine Sühnung erworben. Und nun, dieser Ausdruck, wenn es nun für ihn einen Gesandten gibt, das ist das gleiche Wort Malach, wie in Richter 13 bei dem Engel des Herrn. Aber hier hat man nicht übersetzt, wenn es nun für ihn einen Engel gibt, sondern einen Gesandten. Also einen, der von Gott in die Welt geschickt ist. Und dann haben wir also damit einen Namen des Messias, der Gesandte, der Bote. Einen zweiten Namen haben wir hier, einen Ausleger, Meliz. In der Josefsgeschichte wird der Interpret, der zwischen Josef und seinen Brüdern stand und übersetzte, was die Brüder auf Hebräisch sagten, übersetzte er auf Altägyptisch. Dieser Interpret, das ist das gleiche Wort im Bibeltext, Meliz, ein Übersetzer, ein Interpret, ein Ausleger. Also wieder ein wunderbarer Name für den Messias, einer, der kommt von Gott her und uns erklärt, wer Gott ist. Und das ist genau, was wir haben in Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Und das Wort kundtun heißt auslegen. Erläutern. Ist genau das, was sinngemäß hier gemeint ist mit Ausleger. Er, der erklärt, erläutert, wer Gott ist. Und darum konnte der Herr Jesus auch zu Thomas sagen, auf die Frage, Herr, zeig uns den Vater. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Johannes 14. Und dann wird er noch mit einem dritten Namen bezeichnet, in Hiob, einen aus tausend. Das will sagen, ein Einzigartiger. Eben der eingeborene Sohn, der Einzige in seiner Art. Das heißt Monogenes, der Einzige in seiner Art. Gott hat seinen einzigen Sohn gegeben, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe. Aber er ist einzigartig. Es gibt nur ihn. Und darum wird in Apostelgeschichte 4, Vers 12 gegenüber dem Sanhedrin, dem obersten Gerichtshof von Israel, erklärt. Und es ist in keinem anderen Namen das Heil. Und es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, in welchem wir errettet werden müssen. Das ist dieser eine. Einen aus tausend, der eben in der Lage ist, dem Menschen seine Geradheit kundzutun. Wenn wir denken an die Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7, da erläutert der Herr Jesus, wie man die Gebote im Gesetz verstehen muss. Und wie da keiner durch die Maschen kommt. Alle werden schuldig gesprochen. Er tut die Gerechtigkeit Gottes kund, aber er erbarmt sich über den Sünder, so wird er sich seiner erbarmen und sprechen. Da spricht der Erlöser zum Vater im Himmel, erlöse ihn, dass er nicht in die Grube hinabfahre. Ich habe eine Sühnung erworben. Und da wird klar gemacht, dass der Messias eben die Sühnung bewirken sollte durch sein stellvertretendes Leiden unter dem Zorn Gottes. Anstatt dass der Zorn uns trifft, sollte er ihn treffen. Und darum sagt 1. Johannes 2,2, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein, aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Und wenn wir weiter nach Namen suchen, es gibt im Talmud eine Stelle in Sanhedrin 98b. Da diskutieren die Rabbiner und über den Messias. Und dann kommt die Frage, wie heißt er? Da wird gefragt, was ist der Name des Messias? Wie heißt er? Und dann kommt die Antwort, in der Schule Rabbi Schilas sagten sie, er heiße Shiloh. Denn es heißt, bis Shiloh kommt. In 1. Mose 49, Vers 10. Rabbi Jannai sagte, er heiße Jenon. Denn es heißt, im Angesicht der Sonne wird sein Name sprossen. Das ist Psalm 72. Und er wird sprossen, heißt Jenon. Also sein Name wird Jenon sein. Er heißt, er wird sprossen, nach Psalm 72. Und dann heißt es weiter, in der Schule Rabbi Chaninas sagten sie, er heiße Chanina. Denn es heißt, ich werde euch kein Erbarmen, Chanina, schenken. Das ist ein Zitat aus Jeremia 16, Vers 13. Und darum heißt sie ihr Erbarmen. Und dann heißt es weiter, manche sagen, er heiße Menachem, Tröster. Denn es heißt, denn fern ist mir der Tröster Menachem, der mein Herz erquickte. Und das ist ein Zitat aus Klagelieder 1, Vers 16. Und dann kommt noch ein ganz interessanter Satz. Die Rabbanan, das sind die alten, ganz großen Rabbis, sagten, er heiße der Aussätzige, Nagua, des Lehrhauses. Denn es heißt, unsere Krankheiten hat er getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für von Gott gestraft, geschlagen und geplagt. Und dort in Jesaja 53 heißt das Wort geschlagen, heißt Nagua. Und sie sagen also, das ist der Name des Messias, Nagua, der Geschlagene. Also eine ganze Serie von Namen. Und das bringt uns dazu, jetzt schlagen wir auf 1. Mose 49, Shiloh. Ist einer dieser Namen. Da geht es um den Segen von Vater Jakob über die 12 Söhne. In Verbindung mit dem Stamm Juda spricht er über das Kommen des Erlösers, der eben aus dem Stamm Juda kommen sollte. Vers 10. 1. Mose 49, Vers 10. Nicht weichen wird das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis Shiloh kommt, und ihm werden die Völker gehorchen. Da haben wir diesen Namen Shiloh. Und Shiloh, die Elbenfelder erklärt das so schön in der Fußnote, das machen nicht alle Bibelübersetzungen. Der Ruhebringende, Friedeschaffende, das ist sein Name. Hier wurde vorausgesagt, der Stamm Juda wird sein Zepter nicht verlieren und seinen Herrscherstab nicht verlieren, bis das Shiloh kommt. Erst danach kann das Zepter weichen. Und wirklich erst mit dem Untergang von Jerusalem und dem Tempel im Jahr 70 kam es in den weiteren Jahren zum Untergang des Judenstaates und in der Folge zu einer völligen Zerstreuung des jüdischen Volkes unter alle Völker, sodass dieser Herrscherstab von Juda wich. Aber das durfte nicht sein, solange Shiloh noch nicht gekommen war. Er musste vorher noch kommen, wie das hier gesagt wird. Und dann wird noch angedeutet, ihm werden die Völker gehorchen oder sich anschließen. Und genau das ist geschehen. Der Jesus ist gekommen, Die Masse seines Volkes damals hat ihn nicht erkannt. Und dadurch wurde Juda zerstreut unter alle Völker und der Herrscherstab wich zwischen seinen Füßen hinweg. Und der Stab Judas wich, das Zepter Judas. Aber in der Folge haben Millionen von Nichtjuden in aller Welt, indem das Evangelium in allen 5 Kontinenten verbreitet wurde, sich ihm angeschlossen und ihr Leben in Gehorsam ihm übergeben. Schiloh ist der Ruhebringer. Und das erinnert uns natürlich ganz besonders an Matthäus 11, wo der Jesus diese Einladung macht, diese umfassende Einladung. Man kann sich vorstellen, mit ausgebreiteten Armen, was er hier sagt. Matthäus 11, Vers 27, alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Der Sohn, dessen Name wunderbar ist, nur der Vater kann ihn wirklich erkennen. Noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und wem irgend der Sohn ihn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist die Erfüllung von Schiloh. Er lädt alle ein, die kommen wollen. Und sie dürfen alle ihre Lasten im Leben, alle ihre untragbaren Bürden ablegen. Und er verspricht, ich werde euch Ruhe geben. Er gibt dann nicht einfach Arbeitslosigkeit. Das wäre ja schrecklich. Darum sagt er, nehmt auf euch mein Joch. Nicht das Joch des Gesetzes, von dem Petrus sagt, niemand konnte es tragen. Aber der Jesus sagt, mein Joch. Und er beschreibt dieses Joch als leicht. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und das Interessante ist, gerade in den folgenden 2 Abschnitten geht es um den Sabbat und um die Auseinandersetzung zwischen der rabbinischen Auffassung, wie man das Sabbatgebot umsetzen muss, und der richtigen Auffassung des Messias, wie der Sabbat verstanden werden muss. Und er, der Herr Jesus, sagt, dass er, der Sohn des Menschen, Herr des Sabbats ist. Er ist Herr dieses Ruhetages. Und eben im Abschnitt davor lesen wir davon, wie der Herr Jesus Menschen in ihm völlig zur Ruhe bringt. Sodass der Sabbat eben in dieser geistlichen Ruhe im Herrn Jesus seine prophetische Erfüllung findet. Wenn wir noch ganz kurz zurückgehen zu 1. Mose 49, dort haben wir noch weitere Namen. Und zwar im Segen von Josef wird der Erlöser auch noch erwähnt. Und zwar in 1. Mose 49, Vers 24, aber sein Bogen bleibt fest und gelenkig sind die Arme seiner Hände durch die Hände des mächtigen Jakobs. Und jetzt sagt er von diesem mächtigen Gott, dem mächtigen Jakobs, von dort ist der Hirte, der Stein Israels. Er wird genannt der Hirte. Und der Jesus stellt vor in Johannes 10, er ist der gute Hirte, der sein Leben lässt für seine Schafe. Und David hat mit Psalm 23 ausgeführt im Detail, wer dieser Hirte ist, von dem Jakob nur so andeutungsweise schreibt. Der Hirte. Im Psalm 23 werden 7 Tätigkeiten erwähnt. Es lohnt sich einmal, alle 7 Tätigkeitswörter anzustreichen, des guten Hirten. Und da ist vielleicht noch nützlich zu wissen, das Wort Hirte, also das ist der Name Roé, kommt von einem Tätigkeitswort Ra'a und das heißt weiden. Also der Hirte, das ist der Weidende. Verpflegen, behüten, leiten, pflegen, sich abgeben, trachten nach und beobachten. Also man könnte Roé, Hirte, übersetzen mit der Weidende, der Verpflegende, der Behütende, der Leitende, der Pflegende, der sich Abgebende, der nach einem Trachtende, der Beobachtende. Alles in diesem Namen enthalten. Und dann ist da eben auch der Stein. Und zwar, dieser Name, der Stein, wird in Psalm 118 wieder aufgenommen. Und dort wird gesagt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Psalm 118, Vers 22. Also dieser Name, nur erwähnt, kurz von Jakob, der Stein, wird hier aufgenommen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Und wichtig ist, zur Zeit der Evangelien, zur Zeit des Herrn Jesus, benutzte man in Israel den Namen Bauleute für die Lehrer der Tora, des Gesetzes. Und hier wird gesagt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Da war also vorausgesagt, dass die Führerschaft Israels und gerade die Lehrer der Tora den Messias verwerfen würden. Und ich möchte nur kurz hinweisen auf einen Vers, man kann sich das vielleicht notieren, Lukas 20, Vers 17, das war Dienstag vor Karfreitag. Der Jesus ist im Gespräch mit der Führerschaft Israels und dann heißt es dort in 20, Vers 17, er aber sah sie an. Die Augen von diesem Mann, der der Stein ist, schaut diesen Führern in die Augen. Er sah sie an, wollte Blickkontakt bekommen und dann sagt er, was ist denn dies, das geschrieben steht, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und sie wussten genau, wer gemeint ist. Wir sind die Bauleute. Und wir verwerfen den Messias. Ja, und an diesem Tag, an diesem Dienstag, in all diesen harten Diskussionen mit verschiedenen Gruppen des Judentums kam zum Ausdruck, er ist abgelehnt als Messias. Und er schaut sie an. Und erinnert sie an dieses Wort, der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Aber das war der Stein, an den Vater Jakob geglaubt hatte und an dem er festgehalten hatte. Aber ihr, seine Nachkommen, verwerft ihn. Und dann muss man daran denken, am Donnerstagabend, als alle Familien in Jerusalem zusammen waren, um Passa zu feiern, da wird ja immer gelesen, Psalm 113 bis 118. Während der Passafeier, das ist das sogenannte Hallel, diese Psalmen. Und in jeder Familie wurde, noch bevor der Jesus dann nachher verhaftet wurde, wurde gelesen, Psalm 118, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und der, Sie erinnern sich, am Dienstag hat er uns in die Augen geschaut und genau dieses Wort zitiert. Und da wussten sie, Eckstein, das ist der Stein, der erste, den man aufs Fundament legt, sodass ein ganz neues Gebäude entsteht. Und sie wussten, wenn wir ihn verwerfen, dann wird nicht fertig sein. Es steht zwar in Daniel 9, der Messias wird ausgerottet werden und nichts haben, kein Königreich, aber es wird ein neues Haus entstehen. Und wir wissen dann mit dem Licht des Neuen Testaments, die Gemeinde, der Tempel Gottes. Weil Jesus Christus selbst Eckstein ist, sagt Epheser 2, Vers 20. Und jetzt zum Schluss noch einen Namen aus Jeremia 23. Und zwar Jeremia 23, Vers 5. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da ich David einen gerechten Spross erwecken werde, und er wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit üben im Land. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, womit man ihn nennen wird: der Herr, unsere Gerechtigkeit. In der Fußnote wird in der Elberfelder erklärt, hebräisch Yahweh Tzidkenu, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Nun, das war klar im Judentum, das ist der Messias. Und er wird abstammen von König David und auf seinem Thron dann regieren. Aber hier wird ein Name gegeben, er wird heißen Yahweh. Das ist ja der Eigenname Gottes, der Ewigseiende, der Unwandelbare. Yahweh, unsere Gerechtigkeit. Damit wird klar, der Messias ist der ewige Gott. Nun, was sagt jemand, der das ablehnt? Sagen wir irgendein Rabbi, der den Herrn Jesus nicht anerkennt als Messias? Nein, das ist nicht so. Das ist einfach so ein Name, wie das auch gebraucht wird für Jerusalem. Ich war in Jeremia 33, Vers 15 heißt es: In jenen Tagen und zu jener Zeit werde ich dem David einen Spross der Gerechtigkeit hervorsprossen lassen, und er wird Recht und Gerechtigkeit üben im Land. In jenen Tagen wird Juda gerettet werden und Jerusalem in Sicherheit wohnen. Also fast das Gleiche wie vorher. Und jetzt heißt es: Und dies wird der Name sein, mit welchem man der Herr, unsere Gerechtigkeit, die Stadt Jerusalem, benennen wird. Dann wird der Rabbi sagen, Jerusalem wird auch genannt, Yahweh Tzidkenu. Heißt das jetzt, dass diese Stadt göttlich ist? Nein, heißt es nicht. Aber der Messias heißt Yahweh Tzidkenu. Und etwas ganz Wichtiges: Man kann Daniel heißen. Das heißt, mein Richter ist Gott. Da ist ein Name Gottes drin. Man kann Jesaja heißen. Rettung ist der Herr. Aber das ist die Kurzform von Yahweh. Das kommt vor in den Eigennamen. Gott oder die Kurzform von Yahweh. Aber nie wurde irgendein Mensch in der Bibel, auch kein Prophet, kein Priester, genannt mit dem Namen Yahweh. Das gibt es nicht. Ja, aber sagt der Rabbi, Jerusalem wird so genannt. Ja, natürlich. Von Alters her ist es möglich, dass eine Stadt benannt wird nach dem Namen des Herrschers in der Stadt. Der erste Städtebauer war Kain, 1. Mose 4. Und er sah seinen Nachfolger, sein Sohn Hanoch, und er nannte die Stadt nach dem Namen seines Sohnes Hanoch. Also die Stadt trägt den Namen des Herrschers. Das wurde immer wieder gemacht in der Geschichte. Und Jerusalem wird heißen nach dem Namen des Herrschers in dieser Stadt. Und sein Eigenname ist Yahweh Tzidkenu, der Ewige. Eben der die Quelle alles Lebens ist, von dem alles kommt und der bereit war, als Mensch in diese Welt zu kommen, um eben all diese wunderbaren Namen des Messias zu erfüllen. Und so haben wir die ganze Fülle in dem Herrn Jesus. Wir wollen hier schließen.